Guten Morgen, liebe Gäste, guten Morgen, liebe Gemeinde. Heute geht es weiter im Markus-Evangelium. Wir nehmen ja das Markus-Evangelium chronologisch durch. Und um wieder anzukommen, ein kleiner Rückblick. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wird vom letzten Propheten des Alten Testamentes, Johannes dem Täufer, der wie ein Herold auftritt, angekündigt und tritt dann in die Öffentlichkeit. Lässt sich taufen und wird dann sofort vom Satan versucht, aber nicht überwunden. Er predigt das Wort mit Vollmacht und beruft Nachfolger. Seine Predigten unterstreicht er mit Wundern. Dabei zeigt er den Menschen ihr Hauptproblem auf, ihre Sünde und die dadurch resultierende Trennung von Gott. Seine Predigten und sein Verständnis vom Gesetz erregen immer mehr Anstöße bei der religiösen Führung, die sogar in Mordplänen gegen ihn münden. Ja, sie behaupten sogar, dass er von einem bösen Geist und nicht vom Geist Gottes geleitet wird und begehen dadurch die Sünde durch den Heiligen Geist oder die Sünde am Heiligen Geist und der laut Jesu nicht vergeben werden kann. Jesus reagiert dann mit Trennung und widmet sich nun dem Volk zu, das ihm in Scharen nachläuft. Er predigt in der Öffentlichkeit nur noch in Gleichnissen und erklärt seinen Anhängern dann diese, damit sie es verstehen konnten. Drei Gleichnisse haben wir uns in den letzten paar Malen angeschaut. Und nun kommt etwas Neues. Nach der Auswahl dieser drei Gleichnisse durch den Heiligen Geist wird Markus nun vom Geist geleitet, um eine Auswahl von Wundern zu beschreiben, die nun in Markus 4 ab Vers 35 bis Kapitel 5 Vers 43 dann erzählt werden. Vier Wunder Jesu. Das erste, der Sturm auf dem See, Markus 4, 35 bis 41. Es zeigt die Macht des Messias über die Gewalten der Natur. Das zweite, der Besessene, Markus 5, 1 bis 20. Es zeigt die Macht des Messias über die Welt der Geister. Das dritte, die unheilbare Krankheit, Markus 5, 25 bis 34, zeigt uns dann die Macht des Messias über körperliche Krankheit. Und das vierte, der Tod, Markus 5, 35 bis 43. Die Macht des Messias über das Reich des Todes. In allen Wundern wird nun die Macht des Christus gezeigt, wie er feindselige Mächte überwindet. Man könnte auch sagen, ein Sturm, den kein Seemann bezwingen konnte. Oder dann ein Besessener, den kein Mensch zähmen konnte. Eine Krankheit, die kein Arzt heilen konnte. Und eine Tragödie, die keine Eltern abwenden konnten. Über all dem steht nun der Messias Jesus Christus, der seine Königsherrschaft angetreten hat und nun seine Macht zeigt. Nun muss die Natur, die Dämonen, die Krankheit und der Tod gehorchen, weil ihr König spricht. Kommen wir nun zu dem heutigen Text, Markus Kapitel 4, die Verse 35 bis 41. Wer keine Bibel hat, hier hat es drüben gerne zum Ausleihen. Ich lese es vor nach der Elberfelder. Und an jenem Tag sagt er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Und alle Boote waren und andere Boote waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind. Und die Wellen schlugen in das Meer, in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zum See: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es stand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Und an jenem Tag sagte er zu ihnen, als es Abend geworden war. So beginnt der Text. Ja, es war ein bewegter Tag, den Jesus hinter sich hatte. Er lehrte am See von einem Boot aus eine große Menschenmenge. Nur in einem Boot war er geschützt, um ungehindert reden zu können. Sonst wurde er bedrängt, jeder wollte ihm nahe sein, jeder wollte ihn berühren, damit er gesund würde. Darum das Boot, um eine räumliche Trennung von ihnen zu haben. So konnten sie nun ihm nahe sein und ihn hören, was er zu sagen hatte. Aber er redete in Gleichnissen und die sie nicht verstanden. Und nach der Predigt legte er seinen Anhängern noch die Gleichnisse aus, damit sie es verstehen konnten und durften. So war es ein voller, anstrengender Tag für Jesus, ohne Pause bis abends. Nun befiehlt er: Lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Jesu Blick geht nun zu den Nächsten, denen er begegnen wollte. Und sie entlassen die Volksmenge und lösen sie auf, indem sie mit ihm im Boot abfahren. Vielleicht im selben Boot, in dem er gepredigt hatte. Sie nehmen ihn im Boot mit, wie er war, heißt es in unserem Text. Ohne Vorkehrungen zu machen, ohne vorher zu packen oder zu essen nach dem langen Tag. Für seine Jünger, bei denen manche Fischer waren, war es normal, abends rauszufahren auf den See. Denn bei Nacht wird gefischt. Da kommen die Fische an die Oberfläche. Dann noch die Anmerkung von Markus. Und andere Boote waren mit ihm. Entweder hatte er mittlerweile so viele Nachfolger, dass sie mehrere Boote brauchten, oder durch seine Predigt vom Tag folgten ihm nun viele von der großen Volksmenge nach. Wir wissen es nicht. Aber nach dem Befehl, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen, übergibt sich der Herr Jesus nun in die Obhut seiner Jünger. Sie übernehmen jetzt das Ruder. Dann wird uns im Vers 37 berichtet, und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind, und die Wellen schlugen in das Meer, in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Der See Genezareth ist etwa 21 Kilometer lang und 13 Kilometer breit, je nach Wasserstand. Nun wollten sie diese circa 13 Kilometer über den See fahren, um an das andere Ufer zu gelangen. Ich habe euch ja schon einmal berichtet, dass Rita und ich zu meinem 50. Geburtstag eine Israel-Rundreise gemacht haben. Dabei waren wir auch 2 Tage am See Genezareth. Dieser See liegt 212 Meter unter dem Meeresspiegel und ist damit der tiefste Süßwassersee der Erde. An seinem Westufer zwischen Tiberias und Kapernaum liegt der Berg Arbel. Sein Felsmassiv liegt unübersehbar an diesem Westufer und ragt bis auf 181 Meter. Das hört sich nicht viel an. Aber bis zum See hinunter waren, wie gesagt, minus 212 und somit etwa 400 Meter Höhenunterschied. Wir sind dann auf diesen Berg gewandert und hatten eine atemberaubende Sicht auf den See. Vom Gipfel aus fällt er steil ab bis zum See. Oben am Gipfel musste man alles festhalten, was nicht nied- und nagelfest war. Solch ein Wind blies dort oben. Und die Führerin berichtete von Fallwinden, die auf den See prallen und das Wasser aufwühlen. Ja, und man konnte es sogar mit bloßem Augen sehen, wie Wellen und eine Gischt auf dem See zu sehen war. Und seit dort ist mir dieses Wunder Jesu viel eindrücklicher, wenn man das mal gesehen hat. Als wir dann am nächsten Tag eine Bootstour machten, war der See aber ruhig und lammfromm. Solche Fallwinde aber mit Stürmen gab es öfters auf dem See. Petrus und seine Fischerkollegen kannten diese Unwetter und ihre Gefahren. Aber dass das Boot sich mit Wasser füllte durch die Wellen, war für die gestandenen Männer auch bedrohlich. Die Situation wurde lebensbedrohlich. Nur Jesus schlief im Boot auf einem Kissen. Der Tag hatte Kraft gekostet. Keine Zeit, um zu verschnaufen. Jeder wollte was von ihm, um das Predigen und dann noch das Predigen und anschließend alles seinen Anhängern zu erklären. Da ist man abends müde. Da will man nur noch schlafen. Jesus, wahrer Gott und auch wahrer Mensch. Nur hier in diesem Bericht über die Sturmstillung wird uns Jesus Christus, der Sohn Gottes, schlafend dargestellt. Der Sohn Gottes schläft, weil er müde ist. Je länger der Sturm tobte, machte sich Angst und Panik unter den Jüngern breit. Obwohl sie eigentlich in ihrem Element waren als Fischer, erkannten sie mehr und mehr, wie wenig sie noch diesem Sturm entgegenzusetzen hatten. Sie kamen an ihre Grenzen, ja über ihre Grenzen. Sie brauchten Hilfe, weil sie es nicht mehr selber schafften. Sie weckten Jesus auf und sprechen ihn vorwurfsvoll an. Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Die gestandenen Fischer auf ihrem See erkennen ihre Lage und suchen nun um Hilfe. Sie kämpfen gegen den Sturm und die Wellen an und Jesus schläft bei diesem Sturm und tut nichts. Sie rufen Lehrer, nicht Herr oder Heiland oder Meister. Ein Lehrer war er für sie mit Vollmacht, die er mit Zeichen und Wunder unterstrich. Aber für sie war er nur ein Lehrer. Und bis dorthin haben nur Dämonen ihn Sohn Gottes genannt. Nun also sollten die Jünger etwas lernen. Sie waren jetzt in einer aussichtslosen Lage, den Tod vor Augen, weil sie erkannten, ich habe es selber nicht mehr in der Hand, was geschieht. Ich bin dem ausgeliefert. Jesus hingegen schlief. Wie konnte er schlafen bei so einem Sturm? Wie konnte er in Anführungszeichen ruhig bleiben, obwohl alle anderen, die im gleichen Boot oder in den Booten um ihn herum, in Todesangst waren? Was war bei ihm anders? Wusste er mehr? Ja, er wusste mehr. Er, der Sohn Gottes, wurde von seinem Vater auf diese Erde geschickt, wurde Mensch wie du und ich, war aber trotzdem ganz Gott, um einen Auftrag zu erfüllen. Er sollte seinen Vater den Menschen bekannt machen, wie er ist und was er will. Dies zeigt er in einem perfekten Leben, aber auch dann in seinem Sterben. Das für viele trotzdem nicht verständlich ist. Der Sohn Gottes kommt auf diese Welt und stirbt für uns Menschen? Warum? Es zeigt den heiligen, wahrhaftigen Gott, der gerecht ist und keine Sünde und keine Schuld unter den Tisch fallen lässt. Nein, sie muss bezahlt werden. Aber aus Liebe zu uns Menschen vollzieht er diese Gerechtigkeit nicht an uns Menschen, nein, sondern an seinem Sohn. Ihn opferte er am Kreuz, um Gerechtigkeit zu üben, aber auch Barmherzigkeit an seinen Geschöpfen, uns Menschen. Das war der Auftrag Jesu vom Vater. Er sollte das stellvertretende Opfer sein. Dies wusste Jesus und er wusste auch, dass er nicht anders sterben würde als dann dort an diesem Kreuz. Darum war er ruhig. Er konnte schlafen. Sein Auftrag war erst am Anfang. Wie schon gesagt, seine Jünger sollten hier was lernen. Sie kannten ihn bisher nur als Lehrer und Wunderheiler. Nun sollten sie ihn ganz anders kennenlernen. Vers 39 sagt, und er wachte auf. Jesus wachte auf, weil er geweckt wurde. Er bedrohte den Wind und den See. Er spricht, schweig, verstumme. Und was passiert? Der Wind legt sich, die Wellen ebben ab und eine große Stille entsteht. Eben noch konnte man sein eigenes Wort nicht verstehen und war in Todesangst. Und nach zwei Worten Ruhe und Stille. Wie geht sowas? Das kann kein Mensch, das war klar. So etwas gibt es in meinem Denken und Wissen nicht, was da passiert war. Und doch hatten sie es erlebt. Nun war Ruhe und Stille. Und vermutlich schauten alle auf Jesus. Nun spricht er zu den Jüngern. Warum seid ihr so furchtsam? Wörtlich, feige. Habt ihr noch keinen Glauben? Nun haben sie große Furcht vor ihm. Die Angst vor der Gefahr und dem Tod ist schlagartig weg. Jetzt aber kommt große Furcht vor Jesus. Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Wer ist denn dieser? Das ist auch die Frage für dich und für mich. Wer ist Jesus Christus für mich? Wer ist Jesus Christus für dich? Jesus wollte seinen Jüngern beibringen, dass er Gott ist, Gottes Sohn. Nun spricht Gott und es geschieht. Er, Jesus, ist es, der in den Psalmen beschrieben wird, dass er das Toben des Meeres stillt und, und der Natur befiehlt. Wir haben es letzten Sonntag von Philipp gehört, als er Psalm 107, die Verse 23 bis 32 vorlas. Aber auch in Psalm 65, Vers 8 oder Psalm 89, Vers 9 und 10 können wir es lesen. Er ist dieser Gott, von dem im Alten Testament berichtet wird. Ich bin es. Ich bin der versprochene Messias. Dies sollten die Jünger lernen. Ich bin Gott, sagt Jesus. Nun war also Ruhe auf dem See. Ihre Segel, die sie hatten, nutzten ihnen nichts mehr. Sie hatten jetzt die ganze Nacht beim Rudern darüber Zeit, darüber nachzudenken, wer ist denn dieser? Denn sie mussten ja noch ans andere Ufer gelangen. Der Wind war weg. Ab jetzt wurde gerudert. Es war sicher eine stille Nacht jetzt. Auch das ist ein Bild für uns. Und es gibt jetzt drei Fragen in unserem Bericht. Mit diesen Fragen sollten wir uns auseinandersetzen, damit wir sie auch beantworten können. Und die erste Frage lautet: Warum seid ihr furchtsam? Vers 40. Die zweite Frage lautet: Habt ihr noch keinen Glauben? Auch in Vers 40. Und die dritte: Wer ist denn dieser? Vers 41. Aber ich denke, wir sollten mit der dritten Frage beginnen. Wer ist Jesus für mich? Diese Frage ist entscheidend für das Leben jedes Menschen. Je nachdem, wie ich sie beantworte, wird sie in meinem Leben Weichen stellen, die bis in die Ewigkeit hineingehen. Ich kenne nicht jeden, der heute hier sitzt oder die Predigt vielleicht auch irgendwann mal abhört. Aber eins möchte ich dich bitten. Setze dich mit dieser Frage auseinander. Dein Leben und deine Ewigkeit hängen davon ab. Lies bitte einmal in Ruhe Johannes Kapitel 3, Johannes Evangelium Kapitel 3. Dort kommt ein religiöser Führer zu Jesus in der Nacht, weil er erkannt hat, dass Jesus von Gott kommt. Jesus spricht zu ihm, dass man von Neuem geboren werden muss. Sonst kann man das Reich Gottes nicht sehen. Aber der religiöse Führer versteht das nicht. Und Jesus erklärt es weiter. Man muss aus Wasser und Geist geboren werden. Wasser, ein Bild für Reinigung, wie Gott einen Menschen reinigt. Geist, ein Bild, wie ein Herrschaftswechsel geschieht. Mein Denken und mein Wollen, mein Geist ordnet sich nun dem Geist Gottes unter und wird dadurch mehr und mehr verwandelt. Und wer diese Neugeburt, von der hier gesprochen wird, in seinem Leben erfahren durfte, ist sein Kind und darf das Reich Gottes sehen. Der Geist Gottes wirkt dann in seinem Herzen und gibt ihm Heilsgewissheit. Wer diese Neugeburt in seinem Leben noch nicht erfahren durfte, ist nicht sein Kind und kann das Reich Gottes auch nicht sehen noch verstehen. Dies war Jesus so wichtig, dass er es diesem religiösen Führer mit Namen Nikodemus sagte. Er wollte ihm zeigen, wie man gerettet wird. Von dieser Neugeburt hängt es also ab, ob du ein Kind Gottes bist oder noch zu den Feinden Gottes gehörst. Auch wenn du dich vielleicht gar nicht so fühlst. Hast du diese Neugeburt erlebt? Wenn ja, dann wird der Heilige Geist in deinem Leben wirken, dir Heilsgewissheit geben und dein Leben verändern. Wenn nein, dann bitte Gott, dass er dies in deinem Leben geschehen lässt. Verdränge die Frage nicht, wer ist denn dieser? Kläre sie bitte für dich. Forsche in der Bibel. Ich bitte dich, frag Christen, frag uns, warum glaubst du? Was kann ich jetzt tun? Und ohne Klärung dieser Frage brauchst du dich nicht um die beiden anderen Fragen zu kümmern. Kommen wir zu der zweiten Frage. Habt ihr denn keinen Glauben? Woher kommt Glaube? Kommt er aus Menschen oder kommt er von Gott? Die Bibel beantwortet es uns in Epheser 2, Vers 8. Denn durch Gnade seid ihr errettet, mittels Glauben oder aus Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Rettung ist Gnade, die aus Glauben kommt, den Gott schenkt. Dieser Glaube ist ein Geschenk Gottes, das uns zur Wiedergeburt führt. Jeder Gläubige hat ihn, sonst wäre er nicht gläubig. Und dieser Glaube muss gepflegt werden. Der Heilige Geist möchte ihn in uns wachsen lassen. Je größer der Glaube, umso größer die Ehre Gottes. Mit Glauben ehre ich Gott. Ich drücke damit aus, dass ich darauf vertraue und danach handle. Hebräer Kapitel 11 beschreibt den Glauben, zum einen allgemein, aber auch an Beispielen von Gläubigen. In Vers 1 steht, der Glaube ist eine Wirklichkeit, oder man könnte auch sagen Grundlage, dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist sind eine Wirklichkeit für einen, der glaubt, obwohl man ihn nicht sieht. Und dieser Glaube an sie bewirkt dann ein Handeln im Leben des Gläubigen, weil man davon überzeugt ist. Man hat es erlebt und je mehr man es lebt und Erfahrungen macht, wächst dann dieser Glaube. Dieser Glaube war bei den Jüngern noch ganz am Anfang. Jesus wünscht sich diesen Glauben. Darum auch diese Lektion von diesem Wunder heute. Sie dürften wieder eine weitere Seite von Jesus erkennen und dadurch ihre Erfahrungen machen. So wächst Glauben. Wie zum Beispiel Hebräer 11, Noah. Noah war von Furcht bewegt, weil er von Gott eine Weisung erhalten hat, richtet er nun sein komplettes Leben danach aus, Sein Lebenswerk ist jetzt, baue die Arche Gottes. Und er darf mit seiner Familie gerettet werden. Abraham verlässt alle Sicherheiten, die er hat, seine Familie, seine Heimat, weil Gott ihm erschienen war und ihn gerufen hat. Er war gehorsam und darf zum Vater des Glaubens werden. Mose weigerte sich durch Glauben weiterhin ein Sohn des Pharaos zu bleiben. Er schaute auf die Belohnung, die er schauen durfte. Er sah nämlich die Schmach Christi, wie es in dem Kapitel heißt, und sie waren für ihn nun die größere Belohnung. Und er durfte dadurch Gottes Sohn werden und Gottes Volk in Freiheit führen. Um nur ein paar Beispiele davon zu nennen. Schaut euch das ganze Kapitel 11 im Hebräer an, wie Gott an Menschen durch den Glauben gewirkt hat und er dadurch die Ehre bekommen hat. Das ist bis heute so und Gott möchte glauben. Darum kommen auch in unserem Leben oder im Leben eines Gläubigen Stürme. Lebensstürme. In ihnen zeigt sich dann mein Vertrauen auf Gott. In ihnen zeigt aber auch er sich. Und diese Lebensstürme bringen mein Leben an Grenzen. Sie zeigen mir meine Begrenztheit auf. Aber sie zeigen auch, dass Jesus mit in meinem Lebensboot ist. Und auch wenn wir meinen, dass er schläft, er ist da und er will angerufen werden. Er hilft zur richtigen Zeit. Er will glauben, er prüft ihn. Er ist da und durch sein Hindurchtragen zeigt er uns, dass wir uns in allen Lebenslagen auf ihn verlassen können. Und das stärkt und vergrößert unseren Glauben. Das Glaubensfundament wird größer, auf das ich bauen kann. Der Glaube wird zur Wirklichkeit. Man ist überzeugt davon, dass man darauf sein Leben bauen kann. Glaube wächst in der Not. Glaube wächst mit Erfahrungen, die ich mit Gott mache. Wenn ich sein Kind bin, dann ist er in meinem Lebensboot. Und wenn er ruhig ist, dann kann auch ich ruhig sein. Denn mich trifft nichts, was nicht an ihm vorbeigegangen ist. Er will Wachstum und dass ich mit all meinen Sorgen zu ihm komme, denn er sorgt für mich. Und das bringt uns nun noch kurz zur letzten Frage. Warum seid ihr so furchtsam? Was fürchte ich? Warum habe ich Angst? Ist meine Angst vor Not, vor Gefahr oder Schicksalsschlägen größer als meine Gottesfurcht? Die Jünger haben dies im Sturm erlebt. Zuerst Angst und Tod vor Augen. Dann in der Stille nach dem Sturm eine große Furcht vor Jesus. Ob sie es gleich als Gottesfurcht einordnen konnten, denke ich eher nicht. Zumindest deutet ihre Frage, wer ist denn dieser, darauf hin. aber sie erkannten, da ist jemand Größeres, der hat Macht über die Natur und das kann nur Gott sein, denn er hat die Natur gemacht. Liebe Geschwister, als Kinder dieses Herrn dürfen wir getrost sein. Der Sieger ist bei uns, egal was uns trifft. Aber Jesus Christus hat uns nicht versprochen, dass wir immer auf einer roten, rosaroten Wolke schweben, bis wir im Himmel ankommen. Nein, er hat uns versprochen, uns ans Ziel zu bringen. Aber oft werden seine Kinder in Prüfungen geschickt, die ohne ihn einen Menschen zerstören können. Aber mit ihm darf man im Nachhinein erkennen, wie er getragen hat. Auch unsere kleine Gemeinde hat schon so einen Schicksalsschlag erlebt, eine Familie von uns. Und wir dürfen daran lernen und sehen, wie sie trotz alledem getröstet sein darf. Als vor circa 15 Jahren meine Frau und ich geistlich große Schritte gehen durften, kamen auch bei uns Prüfungen. Aber wir hatten einen unglaublichen Frieden in dieser Zeit, obwohl ich in dieser Zeit mehrere Unfälle hatte und auch an Hautkrebs erkrankt bin. Aber es war die segensreichste Zeit in unserem Leben, die wir nicht missen wollen. Dort durften wir wachsen. Warum seid ihr so furchtsam? Warum habt ihr Angst, wenn ich bei euch bin? Sagt Jesus zu seinen Jüngern, aber auch zu uns. Er, der Schöpfergott, ist da. Er, der spricht und es geschieht, ist in meinem Lebensboot. Was kann dann passieren? Was für ein Trost. Was für ein Gott. Und wenn du diesen Trost und diesen Halt in deinem Leben noch nicht hast, dann bitte Gott darum, dass er in dein Leben tritt und dir begegnet. Gerne sind auch wir bereit, Rede und Antwort zu geben über die Hoffnung, die in uns ist. Denn es ist schön, in der Hand Gottes zu sein, wenn man sein Kind ist. Es ist schön, in der Hand Gottes zu sein, wenn man sein Kind ist. Amen.